Was steckt genau da drin?
Diese Richtlinie sieht vor, dass pro Flug und Passagier bis zu 60 Einzeldaten gespeichert werden, und zwar für 5 Jahre lang. Unter diesen Informationen befinden sich relativ allgemeine Angaben, wie beispielsweise Name, Adresse, Sitzplatz, Flugnummer, aber auch durchaus problematische Informationen, wie zum Beispiel die Essenspräferenzen, aus denen wiederum Rückschlüsse beispielsweise auf die Religionszugehörigkeit gezogen werden können. Und diese Daten sollen dazu verwendet werden, permanent mit anderen Datenbanken abgeglichen zu werden, um auffällige Verhaltensmuster unter den Fluggästen aufzudecken und, wie die EU-Kommission selber sagt, um bisher unbekannte Verdächtige zu identifizieren.
Wer speichert diese Daten? Die Fluggesellschaften oder wer macht das genau?
Ja, zunächst einmal fallen die Daten bei den Fluggesellschaften an und die speichern diese Daten dann ein in zentrale Datenbanken, die Passenger Information Units genannt werden. Pro Mitgliedstaat soll es eine dieser zentralen Datenbanken geben. Aber die Richtlinie sieht eben auch vor, dass die Polizeibehörden der einzelnen Mitgliedstaaten und Europol diese Daten untereinander austauschen dürfen.
Wo ist das Problem?
Das Problem liegt darin, dass diese Speicherung vollkommen anlasslos und verdachtsunabhängig geschieht. Der Europäische Gerichtshof hatte ja bereits im April 2014 in seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten gesagt, dass eine anlasslose Speicherung von personenbezogenen Daten, die also unabhängig davon ist, ob irgendwelche Anhaltspunkte für die Begehung eines Verbrechens bei einer Person vorliegen und die auch nicht beschränkt ist auf einen bestimmten Ort oder Zeitraum, gegen europäische Grundrechte verstößt, spezifisch gegen das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten. Und die jetzige Richtlinie sieht eben genau das vor, bis zu 60 Einzeldaten pro Person und Flug anlasslos, verdachtsunabhängig und für 5 Jahre sollen die gespeichert werden.
Nun entscheidet ja der Europäische Gerichtshof in nächster Zeit über ein anderes Abkommen mit Kanada. Da geht es auch um Speicherung von Fluggastdaten. Und es ist möglicherweise abzusehen, dass das abgelehnt wird. Warum wird dann jetzt nochmal ein Gesetz verabschiedet, das hier auf Europa zutrifft?
Nun, die Verhandlung zu dem Kanada-PNR fand am vergangenen Dienstag vor dem EuGH statt und dort wurde ziemlich schnell deutlich, dass die Richter diesem Vorhaben doch sehr, sehr kritisch gegenüberstehen und es ist in der Tat eine sehr berechtigte Frage, warum man denn jetzt eigentlich eine inhaltlich identische Speicherung für Gesamteuropa einführen möchte. Das ist so ein Wunschvorhaben vor allen Dingen der konservativen Politik, was die seit langem vor sich hertragen und ursprünglich war eigentlich geplant, dass diese Richtlinie bereits im Februar verabschiedet werden sollte. Das scheiterte dann allerdings am Widerstand von Liberalen und Sozialdemokraten. Und dieser Widerstand, der löst sich offenbar vielleicht auch vor dem Hintergrund der Anschläge von Brüssel jetzt gerade auf. Und so kommt es eben jetzt zustande, dass dieses Projekt jetzt noch weiter vorangetrieben wird. Und am kommenden Donnerstag, dem 14. April, wird das Europäische Parlament final über diese Richtlinie abstimmen.
Kann man davon ausgehen, dass es dann aber vielleicht auch wieder gekippt wird von den Richtern?
Mit ziemlicher Sicherheit. Denn also wenn dieses Gesetz tatsächlich einmal, also die Richtlinie einmal bis zum EuGH kommen sollte, ist eigentlich jetzt schon ganz klar abzusehen, dass sie kippen wird. Denn wie gesagt, sie sieht vor, dass Daten anlasslos und für eine sehr lange Zeitdauer, nämlich von 5 Jahren, gespeichert werden. Und das widerspricht ganz klar der bisherigen Rechtsprechung des EuGH. Deswegen kann man doch sehr klar davon ausgehen, dass wenn der EuGH über diese Richtlinie zu befinden hat, dass sie dann tatsächlich auch gekippt wird. Interessante Randnotiz vielleicht noch in dem Zusammenhang, die Entscheidung über dieses Kanada-PNR, also das Fluggastdatenabkommen mit Kanada, wird unmittelbar im juristischen Sinne keine Auswirkungen auf die EU-PNR-Richtlinie haben, da das, was der EuGH zu dem Kanada-PNR-Abkommen sagt, tatsächlich nur für dieses unmittelbar gilt. Aber in politischer Hinsicht würde es natürlich bedeuten, wenn der EuGH noch vor der Abstimmung zum EU-PNR über das Kanada-PNR entscheiden würde und es verwerfen würde, dass die Fluggastdatenspeicherung in Europa eigentlich politisch nicht mehr zu halten wäre. Nun wird das leider nicht passieren. Die Entscheidung des EuGH wird wohl erst im Juni kommen, vielleicht auch erst im Juli, sodass leider es nicht mehr zu diesem Fingerzeig des EuGH kommen wird.
Wenn die Richtlinie beschlossen werden sollte, wie geht es dann weiter? Muss das dann auch wieder in nationales Recht umgesetzt werden?
Genau, es müsste in nationales Recht umgesetzt werden. Die Vorbereitungen dazu laufen allerdings schon. Statewatch hat jetzt gerade ein geheimes Papier des Ministerrats geleakt und aus diesem Papier geht hervor, dass 14 EU-Mitgliedstaaten schon seit Beginn dieses Jahres ein System konkret im Probelauf testen für den Austausch dieser Fluggastdaten. Daran ist Deutschland momentan nicht beteiligt, dafür aber an einem anderen Projekt, nämlich an der Entwicklung eines gemeinsamen Datenformats für diese Fluggastdaten. Und dieses Projekt läuft schon seit November 2015.
Welche Motivation hat die Politik? Denn wir haben ja mitbekommen, dass die Vorratsdatenspeicherung, die es ja in einigen Ländern schon so gibt, Terroranschläge zum Beispiel nicht verhindern konnte. Unter anderem auch, weil Terroristen wissen, wie sie die umgehen können. Also mit welchem Ziel beschließt man jetzt so eine Richtlinie?
Na, ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, hier Handlungsstärke zu demonstrieren. Man sagt eben, wir haben jetzt hier diese schrecklichen Terroranschläge in Europa. Irgendetwas muss man doch dagegen unternehmen können. Und da ist halt die Standardantwort, die vor allen Dingen aus der konservativen Ecke immer wieder kommt: Wir brauchen mehr Überwachung. Die Tatsache, dass eben beispielsweise Frankreich solche Instrumente wie die Fluggastdatenspeicherung oder auch die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten bereits seit 2006 haben und dort im letzten Jahr gleich zweimal solche aufsehenerregenden Anschläge sich ereignen konnten, zeigt meines Erachtens sehr deutlich, dass es eben gerade kein wirkliches Rezept ist. Vereinfacht gesprochen kann man ja auch sagen, diese ganzen Attentäter haben sich bisher offenbar auf dem Radar der Behörden befunden. Und es macht jetzt es sicherlich nicht einfacher, die Nadel im Heuhaufen zu finden, indem man jetzt die Heuhaufen, also die Datenberge, noch weiter vergrößert.
Andererseits war ja auch eine Kritik jetzt nach den Terroranschlägen, dass die Datenbanken nicht richtig vernetzt sind. Das soll ja geschehen hier mit diesen Fluggastdaten. Aber offenbar ist es ja gar nicht so einfach oder zu schwer für die Behörden aus verschiedenen Dingen, aus kulturellen Gründen, aber auch aus logistischen Gründen. Ist das also wirklich eine reale Gefahr?
Also gerade bei den Terroranschlägen in Belgien hat sich, glaube ich, gezeigt, dass es dort einfach an ganz regulärer Polizeiarbeit gemangelt hat. Denn die Behörden dort hatten ja ganz konkrete Hinweise auf die Attentäter und auf ihre Planungen. Und gleichwohl konnten die offenbar kreuz und quer durch Europa reisen, auch in den Nahen Osten reisen, um eben ihre Mordtaten vorzubereiten. Insofern sehe ich jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Grund, dass man neue Datentöpfe aufmacht. Sicherlich ist es im Prinzip überlegenswert, ob man die Vernetzung von bereits vorhandenen Daten optimiert. Aber hier geht es ja darum, dass man komplett neue Datentöpfe aufmacht und eben eine komplett neue anlasslose Überwachung überhaupt erst einführt.
Was wäre aber die bessere Alternative grundsätzlich gefragt? Bessere Polizeiarbeit zum Beispiel?
Um Terroranschläge zu bekämpfen. Zur Bekämpfung von Terroranschlägen, glaube ich, wäre es zunächst mal sinnvoll, eine genaue Analyse der eigentlichen Ursachen vorzunehmen. Was sind die sozialen, was sind die psychologischen, was sind die politischen Ursachen dafür, dass junge Menschen, die in unseren Gesellschaften aufwachsen, sich in einer Form radikalisieren, die dazu führt, dass sie bereit sind, sich selbst und andere für ihre Ideen zu töten? Und diese Frage muss meines Erachtens zuallererst beantwortet werden, bevor wir überhaupt dazu kommen, jetzt mit noch mehr Überwachung die Freiheiten in unserer Gesellschaft, was ja der Identifikationskern unserer Gesellschaften eigentlich ist, noch weiter einzuschränken.